Kapitel 2 Die Verfassung und der Frieden Friedenstüchtig Wie das Grundgesetz wurde, was es nicht ist. Die Politik hat das Friedensgebot der Verfassung vernachlässigt und das Bundesverfassungsgericht hat das billigend in Kauf genommen. Das Friedensgebot hängt wie eine Glocke im Glockenturm der Verfassung. Aber sie wird schon lange nicht mehr geläutet. Zuletzt zu Zeiten des Bundeskanzlers Willy Brandt. 1948-49, als die Glocke gegossen wurde, hatte man sich das anders vorgestellt. Das Friedensgebot sollte den politischen Alltag, es sollte die Regierungsarbeit begleiten und bestimmen. Aber daraus ist nichts geworden. Heute ist es so. Die Glocke hängt zwar noch, aber sie bestimmt nichts. Und diejenigen, die versuchen, die Glocke zu läuten, werden bisweilen beschimpft als Lobbyist des Feindes, als Lumpenpazifist oder, wie im Ukraine-Krieg, als Putin-Versteher. Das Friedensgebot sollte eigentlich das Prinzip sein, an dem sich alle anderen Normen der Verfassung messen lassen müssen. Das ist nicht oder nicht mehr so. Mit späteren Verfassungsergänzungen, zumal mit denen, die 1954-56 die Bundeswehr und die sogenannte Wehrverfassung ins Grundgesetz eingefügt haben, ist angeblich das Friedensgebot verändert worden. Ist das wirklich so? Hat das Friedensgebot des Grundgesetzes einen Bedeutungswandel erfahren? Gewiss. Das Grundgesetz lässt seit Mitte der 50er Jahre Rüstungspolitik und militärische Sicherheitspolitik ausdrücklich zu. Aber die Schranken dabei setzt das Friedensgebot. Das Friedensgebot ist der Obersatz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, heißt es in der Präambel. Die Präferenz der Verfassung ist eindeutig. Sie will Frieden und Sicherheit vorrangig auf der Basis internationaler Kooperation und in einem Konzept verwirklichen, dem die Vorstellung zugrunde liegt, dass die eigene Sicherheit zugleich auf der Sicherheit des potenziellen Gegners beruht. Das meint die Einordnung in ein System der gegenseitigen kollektiven Sicherheit, von der im Artikel 24 Absatz 2 seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes die Rede ist. Carlo Schmidt, der geistige Vater dieser Formulierung, meinte mit diesem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit ausdrücklich nicht klassische Verteidigungsbündnisse, wie die NATO eines ist, sondern eine Institution wie die Vereinten Nationen. Das Bundesverfassungsgericht hat freilich dann, 1994, in seiner Out-of-Area-Entscheidung das Verteidigungsbündnis der NATO mit einem kollektiven Sicherheitssystem, wie die UN eines ist, gleichgesetzt. Damit hat es den Einsatz der Bundeswehr nicht nur im Rahmen eines UN-Friedenseinsatzes und nicht nur im NATO-Bündnisfall, also bei der Nothilfe für einen NATO-Staat, der von einem Dritten angegriffen wird, erlaubt, sondern auch Out-of-Area. Also außerhalb des NATO-Gebiets. Damit erhielt der 1956 neu ins Grundgesetz aufgenommene Satz, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, Artikel 87a Absatz 1, eine völlig neue Bedeutung, weil seitdem quasi alles, was die NATO macht, als Verteidigung gilt. Das war, das ist ein völlig neues Konzept, eine völlig neue Verfassungsinterpretation.